Wir haben also gehört, gelesen Matthäus 5, Vers 13 bis 20. Der Herr Jesus sagt zunächst, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Wenn wir ein Wort der Heiligen Schrift betrachten, ist zunächst immer wichtig zu sehen, was ist denn der Zusammenhang, in dem dieses Wort steht. Der Zusammenhang in Matthäus Evangelium ist die Verfolgung. Wer letztes Mal da war, als ich über die Bergpredigt gesprochen habe, da haben wir gehört, die achte Seligpreisung, wo es heißt, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Das ist der Zusammenhang im Matthäus-Evangelium. Die Jünger unterscheiden sich von der Welt und werden von dieser verfolgt, verleumdet, geschmäht, verachtet und oftmals auch heutzutage getötet. Das ist der Zusammenhang in Matthäus. Im Lukas-Evangelium steht ja auch dieses Salzwort, und zwar, wir schlagen es auf, in Lukas 14, Verse 34 bis 35. Da steht, das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und vorher in Vers 33 sagt der Herr, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Der nicht alles aufgibt, um Jesu willen. Ja, der bereit ist, dem Herrn von ganzem Herzen nachzufolgen. Nur der kann der Jünger sein oder die Jüngerin. Das ist der Zusammenhang bei Lukas. Sich von allem lossagen, der Welt entsagen und damit auch Unterscheidung von der Welt. In beidem. Einmal die Verfolgung bei Matthäus und einmal die Lossagung von der Welt bei Lukas. Und das hängt ja zusammen. Merken wir, wer sich von dieser Welt unterscheidet, wer wirklich Jünger Jesu ist, der wird auch bedrängt, verspottet, verfolgt. Und da merken wir schon, welches die richtige Deutung dieses Salzwortes ist. Welche Eigenschaften hat Salz? Es gibt, sage ich mal, mindestens 4 Eigenschaften. Und wir wollen zunächst einmal auch, um das noch deutlicher zu verstehen, diese 4 Eigenschaften ganz kurz betrachten. Erstens, Salz würzt Speisen, die sonst fade schmecken. Die Hausfrauen werden das ja wissen, auch die Männer, die gerne kochen. Ja, es würzt die Speisen. Versucht mal, stellt mal nebeneinander einen Braten ohne Salz und einen Braten mit Salz. Gibt es da einen Unterschied? Ganz gewaltigen, nicht? Also, wenn es gewürzt ist, dann schmeckt es wesentlich besser. Man soll aber auch nicht zu viel nehmen, jetzt in der Küche, aber auch nicht zu wenig. Es ist oft auch schwer, das rechte Maß zu finden beim Würzen. Das weiß ich auch, wenn ich schon mal versucht habe zu kochen, da kommt dann manchmal etwas raus, dass einem zu viel hineingerät oder auch zu wenig. Zweite Eigenschaft des Salzes, es ist lebensnotwendig für den menschlichen Organismus. Ich kenne mich jetzt nicht in der Medizin so sehr aus, aber es dient dem Blut- und Wasserstoffwechsel im Körper, um das richtig einzulagern, nicht? Die Wasservorräte. Man weiß ja auch, dass man von Salz sehr viel Durst kriegt, deshalb darf man auch kein Salzwasser trinken. Man kann auf dem Meer verdursten. Ja. Warum? Je mehr Salzwasser man trinkt, umso mehr Durst kriegt man, umso schneller verliert der Körper seine Flüssigkeiten. Aber es ist natürlich in der richtigen Dosierung wiederum lebensnotwendig für den Organismus. Die dritte Eigenschaft von Salz, es besitzt konservierende Kraft. Ich glaube, wenn man einpökelt, geschieht es auch mit Salz. Ja, dann kann man zum Beispiel Fleisch konservieren. Ich habe es selber noch nie gemacht, aber wer das schon gemacht hat, da wird ja sicherlich auch Salz drangegeben ans Fleisch und das hält dann wie viele Jahre? Über den Winter zumindest. immer gemacht. Ja, früher gab es noch keine Kühlschränke. Und das ist also konservierend, erhaltend, bewahrend. Die vierte Eigenschaft: Salz kann seine Salzkraft nicht verlieren. NaCl, Natriumchlorid, so die chemische Formel, bleibt NaCl. Salz bleibt Salz. Das ist eine besondere Eigenschaft, diese Dauerhaftigkeit. Nur, wieso kann der Herr Jesus denn dann sagen, wenn das Salz fade wird? Es wird dann fade, wenn es sich vermischt, wenn andere Mineralien damit verbunden werden. Ja, zum Beispiel das Salz im Toten Meer ist sehr stark mit anderen Mineralien vermischt, kann deshalb nicht zum Würzen benutzt werden, höchstens als Dünger. So auch im Lukas-Evangelium diese Parallelstelle. Kann also nicht für gute Speisen verwendet werden. Man kann allerdings darin baden, auch sehr gesund, mache ich auch regelmäßig. Gerade gegen Hautkrankheiten, dieses Tote Meer-Badesalz, sehr zu empfehlen, soll jetzt keine Schleichwerbung sein, sondern ganz offene Werbung. Also Badesalz aus dem Toten Meer, aber essen können wir das nicht, da muss ich davor warnen. Also das nicht in die Speisen tun, weil das ist sehr stark mit anderen Mineralien durchsetzt, vermischt. Wir haben also jetzt diese vier Eigenschaften des Salzes gehört. Es würzt, es ist lebensnotwendig für den Organismus, es konserviert und es kann als reines Salz seine Salzkraft nicht verlieren. Und der Herr Jesus sagt ja hier ganz kurz, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn wir jetzt diese Eigenschaften betrachten und auf die Jünger und die Jüngerinnen übertragen, was können wir daraus erkennen? Wie sollten die Jünger des Herrn sein? Erstens, sie sollen die Welt würzen. Das heißt, sie und hoffentlich wir alle sollen die gute Botschaft, das Evangelium von der Liebe Gottes in Wort und Tat in diese Welt hineintragen. Das verändert diese Welt, das bringt Menschen zum Herrn Jesus, das verändert dann und würzt praktisch auch die Gesellschaft. Solange es noch viele Christen gibt, kann eine Gesellschaft gar nicht so gottlos werden, wie wenn die Christen immer weniger werden. Man mag jetzt denken über die USA, was man will, aber es gibt dort sicherlich prozentual wesentlich mehr Christen als bei uns. Und zum Beispiel wurde jetzt dort, um dieses aktuelle Thema anzuschneiden, auch in, glaube ich, 11 Bundesstaaten diese Homo-Ehe in Anführungsstrichen abgelehnt. Das wäre bei uns wahrscheinlich schwieriger nur noch möglich. Also es gibt da noch mehr Christen, man mag jetzt über Politik jetzt nicht weiter diskutieren, aber ich wollte das nur in dem Zusammenhang sagen, es würzt eine Gesellschaft, je mehr Christen noch da sind. Da sind die Gottesdienste auch voller, da wird einfach auch gesellschaftlich noch mehr Einfluss genommen. Auch die Rede der Christen soll mit Salz gewürzt sein, Kolosser 4, Vers 6, da kommt auch das Salz vor. Die Rede soll mit Salz gewürzt sein. Das heißt jetzt eben nicht Honig um den Bart schmieren den Leuten oder ihnen nach dem Gefallen reden, sondern es heißt eine kräftige, deutliche Rede vom Wort Gottes her. Ihnen nicht nach dem Mund reden, sondern das Wort Gottes in ihr Gewissen hineinsagen und dadurch auch verändernd in unser Volk hineinwirken. Was wir sagen als Christen soll Hand und Fuß haben, soll kein leeres Geschwätz sein, sondern es soll bestimmt sein von der Salzkraft des Evangeliums mit kräftigen und klaren Worten. Dass wir heute noch die 10 Gebote verkündigen, dass wir die Bergpredigt auch unseren Christenmenschen immer wieder sagen und auch uns sagen lassen. Es ist eine Herausforderung ja für jeden Einzelnen, was der Herr Jesus uns hier sagt. Also das ist die Würzkraft. Man kann sicher noch manches ergänzen. Ich muss aber zum zweiten Punkt kommen. Es würzt Speisen. Zweitens, das Salz ist lebensnotwendig für den menschlichen Organismus. Das heißt, die Salzkraft der Christen, die Verkündigung des Evangeliums durch Wort und Tat, ist lebensnotwendig für die Rettung der Menschen. Dass wir nicht schweigen, dass wir nicht aufhören, den Mitmenschen Taten der Liebe zu erweisen, um sie auf den Heiland, den Retter hinzuweisen. Lebensnotwendig für die Rettung der Menschen. Wir verkündigen und leben eine rettende Botschaft. Das dritte, Salz besitzt konservierende Kraft. Und auch die Jünger haben in gewissem Sinne noch eine aufhaltende Kraft in dieser Welt. Sie halten noch den Verfall der Gesellschaft auf. Das hängt mit dem Würzen ja auch zusammen, auch das Konservieren. Aber dereinst wird jeder mit Feuer gesalzen werden, so heißt es in Markus 9, Vers 49. Da kommt das Salz in etwas anderer Bedeutung vor. Man hat auch bei den alttestamentlichen Opfern viel Salz eingebracht. Da gibt es auch Stellen im Alten Testament. Und auch wenn das Gericht Gottes kommt, wird es mit Feuer geschehen, nicht mehr mit Wasser. Und dann wird auch jeder geprüft werden. Und durch das Feuer hindurch werden manche nur gerettet. Das sagt uns auch das Wort Gottes. Aber die Jünger heute, wir haben noch eine aufhaltende Kraft. Und es wird aber diese Prüfungszeit kommen. Also Salz wirkt noch konservierend, damit noch nicht alles den Bach runtergeht, wie man so schön sagt. Wie lange noch? Das liegt in Gottes Hand. Wie lange er noch diese Gnadenzeit schenkt. Wir sollen ja Salz und Licht sein, solange noch diese Gnadenzeit währt. Das vierte des Salzes, und das ist jetzt der eigentliche Zielpunkt, wenn wir vom Textzusammenhang her das betrachten, ich habe schon erwähnt, das Salz kann seine Salzkraft von sich aus nicht verlieren, außer wenn es sich mit anderen Mineralien vermischt. Und was heißt das nun für uns? Wir verlieren nur dann die Salzkraft, wenn wir uns mit der Welt vermischen oder in die Welt gar zurückfallen. Wenn wir uns mit den Unglauben, mit Sünde vermischen. Dann, wenn das geschieht, werden solche, die einmal Salzkraft hatten, die einmal beim Herrn Jesus waren, weggeschüttet und von den Leuten, ja sogar von den Ungläubigen zertreten werden, die dann ihren Spott treiben. Guck mal, wie tief der gefallen ist. Es ist immer schrecklich, wenn dann gespottet wird über die Gemeinde des Herrn. Es gibt hier eine interessante Parallelstelle im Johannesevangelium, da möchte ich kurz zwei Verse lesen. In Johannes 15, Vers 5 und 6. Das ist jetzt ein ganz anderes Bild, das der Herr hier verwendet, nicht das Salz, sondern der Weinstock und die Reben. Da sagt der Herr: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Auch hier eine Parallele, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Das Salz, das nichts mehr nutzt, das sich mit der Welt und der Sünde vermischt, das sich nicht mehr reinigen lässt von der Sünde. Ja, es kann ja auch wieder gereinigt werden, von den falschen Mineralien getrennt, von der Vermischung befreit. Aber wenn es sich nicht mehr reinigen lässt, dann wird es fade, die Menschen werden es verachten, zertreten. Und die Reben, die nicht am Weinstock Jesus bleiben, so dieser andere Vergleich, die werden, wie der Herr sagt, weggeworfen und sie werden verdorren. Ja, man wird sie ins Feuer werfen und sie werden brennen. Das heißt ewige Verdammnis. Für die wird es dann keine Errettung mehr geben. Wenn wir uns vermischt haben mit der Welt, wenn wir weltliche Dinge aufgenommen haben, die uns vom Herrn Jesus wegziehen, dann lasst uns doch das unter das Kreuz bringen, Buße darüber tun. Und uns reinigen lassen, auch heute, wenn das bei uns der Fall sein sollte. So stelle ich abschließend zu diesem Salzwort folgende Fragen an uns, an jeden von uns, auch an mich, immer wieder. Unterscheiden wir uns als Christen von der Welt? Oder sind wir so weltförmig geworden, so angepasst? Und man kann uns gar nicht mehr erkennen als solche, die Salz und auch Licht sein sollen. Ich komme darauf gleich noch zurück. Unterscheiden wir uns als Christen von der Welt oder nicht? Sind wir bereit, den Herrn Jesus an die erste Stelle zu setzen? So die Parallele im Lukas-Evangelium. Allem zu entsagen um des Herrn Willen. Allem zu entsagen, das heißt gerade, dass wir nichts über den Herrn stellen. Kein Hobby, keine Vergnügung, auch kein Häusles oder Bau oder Auto oder irgendwelche Dinge, die uns vielleicht mehr binden können als das Wort Gottes. Ich denke, so ist es auch gemeint. Wir sollen dem Herrn die erste Stelle in unserem Herzen einräumen. Martin Luther hat einmal gesagt, das, woran du dein ganzes Herz hängst, das ist dein Gott. Woran hängt unser Herz? Sind wir bereit, alles um des Herrn Willen loszulassen? Vor allem die Dinge, die uns von ihm wegziehen. Sind wir bereit, um des Herrn Willen Spott und Verfolgung auf uns zu nehmen? Auch wenn die Bedrängnis zunimmt, auch in unserer Zeit. Weitere Frage, bringen wir ungläubigen Menschen die frohe Botschaft? Auch das ja die Salzkraft, das Würzen, die Verkündigung des Evangeliums. Widersetzen wir uns dem Zeitgeist, indem wir bei Sünde nicht mitmachen, indem wir nicht sitzen, wo die Spötter sitzen, indem wir nicht mitmachen bei Karneval, Halloween oder ähnlichen Geisterfesten, wo Satan die Welt immer mehr in seinen Bann zieht. Und vor allem haben wir uns durch den Herrn Jesus Christus heiligen und verändern lassen, um Kontrast, um Gegensatz zur Welt zu sein. Welt verstanden als gottfeindlicher Kosmos. Ja, die Welt hat ja verschiedene Bedeutungen in der Heiligen Schrift. Im geistlichen Sinne wird darunter verstanden, der gottfeindliche Kosmos, die gottfeindliche Sphäre, der Bereich, wo Satan, dieser Fürst der Welt, Menschen im Griff hat. Davon sollen wir uns ganz deutlich distanzieren. Ihr seid das Salz der Erde. Nun kommt das zweite Wort, in gewisser Parallele, ganz bewusst vom Herrn formuliert. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel. Das ist eine Art Gefäß, wie ein Eimer vorzustellen. Sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Lichtwort steigert das Salzwort. Es ist eine Steigerung. Warum? Salz richtet den Blick nach unten, zur Erde, sogar unter die Erde, wo es gewonnen wird, in den Bergwerken, auch in den Meeren. Licht richtet den Blick nach oben. Von der Erde, von ganz unten, geht der Blick zum Himmel, nach ganz oben, zum Himmel hinauf, von dem alles herkommt. Gott selbst nämlich ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Das ist das Erste, was über Gott gesagt wird im Johannesbrief, im 1. Johannesbrief. Gott ist Licht. Noch bevor gesagt wird, Gott ist Liebe. Das Licht, das ist praktisch das Wesen Gottes im Innersten. Da, wo Gott ist, kann keine Finsternis bestehen. Und es kann auch nichts, was zum Bereich der Finsternis gehört, in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Licht und Finsternis sind völlige Gegensätze, unvereinbar. Und deshalb kann auch keine Sünde im Lichtbereich Gottes existieren. Sie muss abgewaschen werden, sie muss völlig vertilgt werden. Nur dann können wir in Gemeinschaft mit dem Herrn sein. Also Gott selbst ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Nun aber sollen auch wir als Jünger und Jüngerinnen des Herrn Licht der Welt sein. Können wir das von uns aus? Nein. Wir können nur Licht empfangen, indem Gott durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt und dieses Licht der Liebe und Gegenwart Gottes in diese dunkle Welt hinein ausstrahlen. Wir können Gottes Licht nur widerspiegeln, reflektieren, weitergeben, verströmen, verschenken. Wir können das und wir sollen es auch tun. Die Welt ist Finsternis im Machtbereich des Fürsten dieser Welt, Satan. Jünger Jesu durchbrechen die Finsternis als Kinder Gottes in Reinheit, Wahrheit und Liebe. Welche Eigenschaften hat Licht? Auch dazu kurz 4 Eigenschaften. Ich möchte es jetzt nicht so lange machen. Aber erstens, Licht durchbricht die Finsternis. Zweitens, Licht leuchtet in die dunklen Ecken hinein und macht sie hell. Drittens, Licht schenkt Wärme. So wie die Sonne. Ohne Sonne gäbe es keine Wärme. Da würde hier nur noch Schnee fallen und dann wäre alles in einer Eiszeit versunken, wenn die Sonne einmal ausfallen würde. Und viertens, Licht ist notwendig zum Leben. Das hängt ja damit unmittelbar zusammen. So sollen auch die Jünger sein. Ich habe ja gesagt, Licht durchbricht die Finsternis. Und die Jünger sollen die Finsternis durchbrechen mit der Botschaft von der Freude der Erlösung in Jesus Christus. Das ist die wirkliche Freudenbotschaft, gerade auch in der Advents- und Weihnachtszeit. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Zweitens, Licht leuchtet in die dunklen Ecken hinein und macht sie hell. So sollen auch die Jünger und Jüngerinnen Jesu Sünde in ihrem eigenen Leben aufdecken lassen und auch im Leben anderer durch die Verkündigung des Evangeliums. Sünde aufdecken und gleichzeitig dann auch, wenn die Buße und Reue erfolgt ist, die Vergebung zusprechen. Wenn Sie so durch ein Haus gehen, dann sehen Sie manchmal Ecken, wo so die Spinnen sich eingenistet haben. Das sind dann die Spinnennetze, die dunklen Ecken. Da muss man manchmal mit einer Taschenlampe ran. Ja? Und so ist auch Gottes Licht. Er erforscht gerade die dunklen Stellen unseres Herzens und möchte auch da den Sauerteig der Sünde hinausfegen. Den Moder und den Gestank hinausbrennen durch sein Licht. Oder wo Schimmel ist, ja, da muss dann die Sonne auch drauf scheinen. Dann wird das alles vertrocknet, dann wird diese Feuchtigkeit, diese modrigen Stellen, diesen wird dann die Lebensbasis entzogen und es kommt etwas Gereinigtes und Schönes und Fröhliches und Gutes hinein. Die dritte Eigenschaft, und das hängt eben damit zusammen, Licht schenkt Wärme und so sollen auch die Jüngerinnen und Jünger des Herrn die wärmende Liebe Christi in die Welt hinein ausbreiten. Da wird es warm, wo die Freude des Herrn einkehrt. Da wird es hell und freundlich. Und schließlich, viertens, Licht ist notwendig zum Leben. Ohne Licht, ohne Gott und ohne Gottes Liebe, die wir dann reflektieren dürfen, ohne dieses ginge alles kaputt, aber mit diesem Licht wird alles wunderschön. Sicherlich noch in der Gebrochenheit einer angefochtenen Schöpfung. Wir haben hier noch nicht den Himmel auf Erden, aber wir können Oasen der Liebe Gottes schaffen, wo wir die Menschenfreundlichkeit und die Gnade des Herrn weitergeben, indem wir Licht sind in dieser Welt. Also dieses Licht der Liebe Gottes, der Erlösung und Reinigung sollen wir weithin leuchten lassen. Wir haben keinen Grund, uns zu verstecken. Es ist ja so, als wenn jemand wirklich gläubig ist, ist er ein Licht. Aber was tun nun manche? Sie stellen dieses Licht, das ist ja geradezu ein geflügeltes Wort, auch im Deutschen geworden, sie stellen dieses Licht unter den Scheffel. Da kommt ja dieses her, nicht? Von dieser Stelle. Er stellt sein Licht unter den Scheffel. Ich habe schon gesagt, ein Scheffel ist ein Hohlmaß. Im Griechischen steht hier Modios. Das ist ein Getreidemaß. Man hat in Eimern eben das Getreide abgemessen. Es gibt auch Flüssigkeitsmaße, den Bat oder wie das hieß dann im griechischen und hebräischen Bereich. Und das, man kann sich eben so ein Gefäß vorstellen, wo man dann Getreide hineingetan hat und das dann abgewogen in diesen Scheffeln oder Wiegeeimern. Und so ist dieses Bild ja so gemeint. Heutige Lichter, die gehen ja nicht aus, diese Glühlampen, wenn man sie unter den Scheffel stellt. Aber früher gab es ja nur die Kerzen. Und wenn man jetzt diese Kerze hier betrachtet, ja, und würde jetzt einen Eimer darüber stülpen und sie stünde auf dem Boden, was würde passieren nach einiger Zeit? Sie würde ausgehen, ersticken an ihrer eigenen Lichtkraft, weil sie die Luft dann verbraucht. Das ist ein treffendes Bild für manche Christen. Und zwar gibt es Christen, die stellen ihr Licht unter den Scheffel. Das heißt, sie sind zwar gläubig, sie sind wiedergeboren, aber keiner merkt es. Ist das der Wille des Herrn? Er sagt doch, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich möchte einmal zwei Beispiele bringen, gegensätzlicher Art, die wir wirklich auch persönlich kennen, diese jungen Männer. Das erste Beispiel ist ein junger Mann, der zum Glauben gekommen ist. Und als er gefragt wurde, was sagen jetzt deine Verwandten dazu, dass du gläubig geworden bist, ja, die Eltern und Geschwister, ich lebe so, dass man nicht merkt, dass ich Christ geworden bin. Also bis jetzt hat es noch keiner gemerkt. Bete auch nicht beim Essen und mach alles mit, was die anderen machen. Und das ist wirklich ein massiver Scheffel, unter dem das Licht hier steht. Und so soll es nicht sein. Was passiert nach einiger Zeit? dieses Licht geht aus. Ja. Um ein anderes Gleichnis zu bringen, das ist, denke ich, wie diese, bei diesem vierfachen Ackerfeld, wo das Korn auf den Weg gesät wird, da wird es dann aufgepickt oder auch bei den Dornen wird es sehr schnell erstickt. Es gibt ja verschiedene Vergleiche, die man hier ziehen könnte. Also so, wenn man sich selber so seiner Lichtkraft beraubt und überhaupt nicht strahlt nach außen, dann kann das Licht innen auch nicht lange bestehen. Das wird sehr schnell ersticken. Dann kennen wir aber auch einen anderen jungen Mann, der hat nun wirklich daheim gesagt, er ist gläubig geworden, er glaubt an Jesus Christus, er möchte jetzt vor dem Essen beten, er macht auch nicht mehr mit bei diesen weltlichen Veranstaltungen, er möchte auch nicht mehr mit in den Fernseher hineingucken, wenn da so viele gottlose Sendungen kommen. Und was ist passiert? Nach einiger Zeit haben seine Eltern ihn hinausgeworfen. Ist inzwischen jetzt volljährig, hat jetzt sich eine Wohnung suchen können, aber er hat das Leiden auf sich genommen. Versucht immer wieder in Liebe und durch Gebet die Eltern für den Herrn zu gewinnen, aber es ist doch ein dorniger Weg, den er um des Herrn willen gehen musste und muss. Was ist jetzt besser? Ja? Ich denke sicherlich das Zweite, weil wir sollen Jesus an die erste Stelle setzen und auch bereit sein, Opfer zu bringen. Natürlich sollen wir die Eltern jetzt nicht gezielt ärgern oder ähnliches, aber wir dürfen auch nicht unseren Glauben verbergen, sonst wird er sehr schnell ersticken. Und so ist auch ja der Vergleich mit der Stadt. Die Stadt soll nicht irgendwo im Tal so versteckt sein, dass man sie gar nicht sieht, sondern sie soll einen Orientierungspunkt, ich will jetzt nichts gegen Pforzheim sagen, ja. Natürlich hat man früher viel in Tälern gebaut, wegen dem Windschutz und ähnliches, aber zum Beispiel Engelsbrand, nicht? Liegen auf dem Berge. Aber es ist sicherlich hier vor allem die Stadt gemeint, in der Bergpredigt Jerusalem, das ja hoch oben liegt, das für viele eine Orientierung dann ist, ja sogar weltweit, es ist zwar nicht die Stadt auf dem allerhöchsten Punkt, aber in Israel schon sehr hoch gelegen. Von Jericho zieht man dann hinauf nach Jerusalem, auch vom Mittelmeer her. Es geht dann, das heißt immer hinauf nach Jerusalem. Und da gibt es ja auch manchmal Schnee, ja, gerade in Jerusalem. Es ist praktisch die Stadt, die Orientierung eben schenkt, gerade auch wenn der Messias wiederkommt. Die Stadt des Herrn. Und die kann nicht verborgen bleiben. Und so soll auch unser Christ sein. Weithin strahlen, dass die Welt es sieht. Und wir sollen mutig den Herrn bekennen. Wir können das auch, wenn wir wirklich mit ihm leben und wenn der Heilige Geist in unserem Herz uns bevollmächtigt, ihm zu dienen. Nun, wie werden wir als Jünger Jesu wahrgenommen in der Welt? Durch viele Worte? Fragezeichen. Der Herr sagt etwas ganz Deutliches hier. Er sagt, euer Licht soll leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die guten Werke sind es, die wahrgenommen werden. Wir können noch so viel reden von der Liebe Gottes. Wenn wir sie nicht ausleben, ist unser Zeugnis unglaubwürdig. Ich sage das auch an mich. Wir müssen immer wieder uns hier beschenken lassen, dürfen uns beschenken lassen, dass wir aus der Kraft des Herrn die guten Werke hervorbringen. Und wie ich immer wieder betone, die guten Werke öffnen uns nicht den Weg in den Himmel. Aber sie sind Folge dessen, dass wir bereits einen Platz im Himmel haben. Dass wir aus Liebe und Dankbarkeit zum Herrn auch gute Werke tun können. Keine Werkgerechtigkeit, keine Selbsterlösung durch gute Taten, sondern als Früchte des Glaubens wachsen die guten Werke wie an einem Obstbaum, der dann gute, reife Früchte hervorbringt. Und die guten Werke sollen nicht dazu dienen, dass Menschen uns loben oder rühmen, sondern sie sollen dazu dienen, dass sie den Vater im Himmel preisen, der uns zu solchen guten Werken befähigt, bevollmächtigt, anleitet und uns dazu die Freudigkeit schenkt. Wegweiser zum Herrn sollen die guten Werke sein. Nun komme ich zum nächsten größeren Abschnitt noch, wo es um die Erfüllung des Gesetzes geht. Es ist sicherlich einer der schwierigsten Abschnitte im Neuen Testament. Ich habe mich auch lange, lange damit beschäftigt, möchte euch aber nur jetzt das Wesentliche sagen. Wie ist das zu verstehen, dass der Herr Jesus sagt, es wird kein Strichlein, kein Buchstabe vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist? Wo er doch selber dann zum Beispiel die alttestamentlichen Opfergesetze aufgehoben hat. Wir opfern ja heute keine Tieropfer mehr, wie es etwa im Gesetz des Mose geboten ist. Die Zeremonialgesetze sind praktisch nicht mehr für uns gültig. Viele haben dann Probleme, das zu verstehen. Er sagt, es wird kein Buchstabe vergehen. Und andererseits, als Christen tun wir das ja heute nicht mehr. Nun, ich möchte folgendermaßen versuchen zu erklären. Das Stichwort, was den Zusammenhang hier ermöglicht, sind praktisch die guten Werke. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Nun gibt es aber auch die guten Werke der Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Jesu. Und sie haben praktisch versucht oder gelehrt, diese guten Werke, die führen zur Gerechtigkeit. Sie haben sich ein ganzes System von Gesetzen, von Zusatzgesetzen noch zum mosaischen Tora-Gesetz ersonnen. Zum Beispiel den Sabbatweg vorgeschrieben, man darf nicht länger als 1 Kilometer laufen am Sabbat und vieles andere. Das sind allerdings Werke, die sie dann selber umgangen haben. Sie haben dann zum Beispiel auf ihr Reittier einen Wassersack gelegt und sind dann viel mehr als 1 Kilometer geritten, weil man auf dem Wasser weiterreisen darf am Sabbat. Ja, durch solche Listen hat man praktisch dann wiederum die Gesetze umgangen. Und gegen eine solche Heuchelei spricht sich der Herr Jesus ganz gezielt aus. Das können wir überall in den Evangelien nachlesen. Was war nun das Kennzeichen oder was waren einige der Hauptkennzeichen der Pharisäer? Es gab ja zur Zeit Jesu verschiedene jüdische Parteien. Es gab zunächst einmal die Sadduzäer. Das war so eine führende Adelsschicht, die sehr stark sich mit den Römern verbündet hatten als Führungsschicht, mit starkem hellenistischem Einfluss. Sie waren auch theologisch, was man heute die Liberalen nennen würde. Sie glaubten nicht an eine Auferstehung der Toten, sie glaubten nicht an die Existenz von Engeln oder Dämonen. Sie glaubten nur so im Wesentlichen an das, was man hier sehen und messen konnte, also was man heute so als liberale Theologen auch bezeichnen würde. Im Grunde Ungläubige, wenn man einmal so sagen darf. Dann gab es die Zeloten, Eiferer, die praktisch eine Art Freischärler, Widerstandskämpfer gegen die römische Besatzungsmacht waren. Sie haben also, man stellt sich so vor, mit dem Dolch unter dem Gewand versucht, immer wieder Einzelne zu ermorden, eine Art Terror im Lande zu verursachen. Und dann gab es auch die Essener, die sich in gewisse klösterliche Bereiche zurückzogen. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen. Und dann aber vor allem, die am häufigsten auftauchen im Neuen Testament, neben den Sadduzäern, die Pharisäer. Und der Herr Jesus setzt sich nun ganz besonders immer wieder mit den Pharisäern auseinander. Zum Teil auch mit den Sadduzäern, aber ganz besonders mit den Pharisäern. Warum? Die Pharisäer waren sicherlich die frömmste und gesetzestreue jüdische Partei. Also mit denen lohnte es sich ganz besonders, sich auseinanderzusetzen. Sie waren die Besten unter den Juden, nicht die Schlechtesten. Versteht ihr? Und gerade ihnen stellt nun Jesus den Gotteswillen gegenüber, die bessere Gerechtigkeit, um die es in der Bergpredigt geht. Die Pharisäer war also die beste jüdische Partei. Sie waren die Abgesonderten, Ferushim hebräisch, die Abgesonderten, die sich als die Reinen betrachteten, die Frommen. Und das würde heute vielleicht sagen, die Pietisten unter den damaligen Christen. Ich will jetzt nichts gegen die Pietisten sagen, aber es hängt ein bisschen so damit zusammen. Es war also die Besten ihrer Zeit. Sie beachteten das Gesetz, zumindest gaben sie es vor und versuchten es, vielleicht schon durchaus. Sie glaubten auch im Unterschied zu den Pharisäern an ein Leben nach dem Tod. Sie glaubten an die Existenz von Engeln und Dämonen und sie glaubten an die Auferstehung von den Toten. Wir wissen das aus dem Neuen Testament, wo es verschiedene Streitgespräche auch gibt über diese Themen zwischen Jesus und den Pharisäern und auch den Sadduzäern. Was aber ihr Problem war und warum der Herr Jesus sagt, ihr sollt nicht so glauben wie die Pharisäer, ist Folgendes. Und das trifft sicherlich nicht auf jeden Einzelnen jetzt im gleichen Sinne zu, aber auf diese Prägung, die damals herrschte. Sie versuchten aus eigener Kraft die Gesetze zu halten, ohne noch eine wirkliche tiefe Beziehung zu Gott zu haben. Sie betrieben sehr stark eine äußere Gesetzeserfüllung, einen veräußerlichten Gottesdienst. ihre Gebetshaltungen brachten sie vor dem Volk dar, dass es jeder sehen konnte. So wie auch heute Heilungen sehr oft in Großveranstaltungen geschehen, was auch jeder dann sagt, Mensch, was für gewaltige Prediger hier, wo Tausende geheilt werden in der Öffentlichkeit. Und ich will es mal nur vorsichtig andeuten. Und ihr Hauptproblem war dann auch die Heuchelei. Die Heuchelei, was ich zum Beispiel schon erzählt habe mit diesem Wassersack, den man dann auf das Reittier legte. Und dann konnte man viel weiter reisen als mit diesem 1 Kilometer Sabbatweg oder eine Meile. Das sind dann 1,5 Kilometer, ist jetzt auch egal. Aber jedenfalls, der Sabbatweg war sehr kurz. Und der Herr Jesus hat ja in Matthäus 23, ein ganzes Kapitel ist uns da beschrieben, wo er eine Gerichtsrede über die Pharisäer hält, wie sie heucheln, indem sie Minze und Kim verzehnten, aber gleichzeitig die Propheten verfolgt haben und vieles andere. Ja, das brauche ich jetzt nicht alles ausführen. Und so soll eben die Gerechtigkeit der Jünger des Herrn nicht sein. Und deshalb, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Oder wenn sie nicht anders ist, übersetzt Luther, als die der Pharisäer. Wie sieht das nun aus? Nun, die Gerechtigkeit der Jünger Jesu soll besser sein als die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer. Das wird ja oft in einem Atemzug so genannt. Jesus stellt nämlich in der Bergpredigt den ursprünglichen Gotteswillen heraus. Und in den folgenden Kapiteln werden wir das dann auch noch hören. Man hat euch gesagt, oder ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Ja, das wird jetzt dann anschließend durchgehend kommen oder kommt dann auch im Zusammenhang. Und das ist der ursprüngliche Gotteswille. Das können Sie dann auch im Zusammenhang lesen. Der Herr Jesus verschärft die Tora, indem er sie zur Wurzel zurückführt und von Menschensatzungen befreit. Die Tora ist ja das Gesetz des Mose. Das Gesetz war ja nur zwischen eingekommen, wie es auch heißt. So schlagen wir einmal auf Römer 5, Vers 20. Römer 5, Vers 20. Da heißt, das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Also das Gesetz ist praktisch nach der Schöpfung, wo der ursprüngliche Gotteswille bereits vorhanden war, was der Herr mit uns vorhat, mit den Menschen, ist dann das Gesetz zwischen eingekommen, um eine Ordnung einzuführen in dieser Situation der Sünde. Wir werden die Beispiele dann später in anderen Auslegungen noch betrachten, so der Herr will und wir leben. Auch in Galater 3 ist das ausgeführt, etwas ausführlicher noch. Galater 3, Vers 19 bis 26. Wozu nun das Gesetz der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes, das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Soweit einmal. Also es ist zwischen eingekommen und der Glaube erfüllt nun das Gesetz. Auch jedes Strichlein und Häkchen und Jota, das bereits im Alten Bund steht. Es löst sich also kein Jota oder Häkchen auf von dem, was Gott geoffenbart hat im Alten Bund. Aber wie wird das nun erfüllt? Bevor ich darauf eingehe, ein Wort, der Herr Jesus verteidigt und begründet hier ganz klar die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, was ja heute leider manchmal auch in gläubigen Kreisen angegriffen wird. Kein Häkchen oder Jota wird aufgelöst. Das heißt, er vertritt und lebt selber als Sohn Gottes hier in der Verbalinspiration, die wortwörtliche Eingebung der Bibel in ihren Urschriften. Das möchte ich nur zwischendurch erwähnen. Ja, das wird hier ganz deutlich. Kein Jota oder Häkchen, das ist der kleinste Buchstabe, dieses J-Häkchen, ja, in der hebräischen Schrift. Und Häkchen, das sind solche kleine Haken, die in der hebräischen Schrift praktisch besondere Vokalbetonungen geben. Keines davon wird aufgelöst, sondern es wird erfüllt. Und wie wird das nun erfüllt? Es wird vollkommen erfüllt in der Person Jesus Christus. Er selber ist die Erfüllung des Gesetzes. Er als Einziger war völlig ohne Sünde. Er hat die Gerechtigkeit erfüllt, die der Mensch nicht erfüllen kann. Er hat uns durch den Glauben an ihn als Erlöser und Herr den Weg zum Vater geebnet. Und wir werden mit seiner Gerechtigkeit beschenkt, indem wir das weiße Kleid der Gnade anziehen. Denn von uns selber aus können wir das nicht. Wir können nicht gerechter sein als die Pharisäer, als die strengste Richtung damals, sondern diese Gerechtigkeit bekommen wir geschenkt durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Also wir können gar nicht gerechter sein als die Pharisäer. In diesem Sinne, dass die versucht haben, die Gebote zu halten und sich damit letztendlich selber zu erlösen, sondern es ist die geschenkte Gnade und Gerechtigkeit des Herrn Jesus, die uns gerechter macht. Und er zeigt uns nämlich in der Bergpredigt im Grunde, ihr könnt das gar nicht aus eigener Kraft halten, was ich euch jetzt sagen werde. Wir haben ja Beispiele schon gehört. Die Feinde lieben, keine Frau anschauen, sie zu begehren. Oder beim Beten immer völlig ernst dabei zu sein. Oder beim Fasten nie sauer zu blicken. Oder nie an Schätze auf Erden zu denken. Oder nie uns zu sorgen. Ja, versucht das einmal, alles zu halten. Und deshalb ist es die geschenkte Gerechtigkeit und in seiner Kraft können wir natürlich auch dann durch die Liebe des Herrn vieles davon halten. Aber es ist eben nicht unsere eigene Kraft, sondern die Kraft des Herrn in uns. Und dadurch wird es zur Freiheit und nicht zur Knechtschaft, wenn wir seine Gebote halten. Wenn es die Kraft des Herrn in uns ist und nicht unsere selbstgemachte Gerechtigkeit wie die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und jetzt noch die Frage, wie ist das zu verstehen, dass eben nichts aufgelöst wird, sondern erfüllt? Dazu lese ich einmal hier einfach, jetzt der Zeit halber auch, die Fußnote, die ich sehr hilfreich fand, in der John MacArthur Studienbibel, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Er schreibt hierzu in seiner Erklärung, was erfüllen bedeutet. Er sagt, Christus zeigte, dass er die Erfüllung des Gesetzes in allen seinen Aspekten ist. Er erfüllte das Moralgesetz, also die 10 Gebote, indem er es vollkommen einhielt. Er erfüllte das Zeremonialgesetz. Entschuldigung, ist wahrscheinlich auch dieses Band zu Ende. Also gleich, es läuft vielleicht noch kurz, da kann da jemand gucken. Er erfüllte das Zeremonialgesetz. Da geht es also um die ganzen Zeremonialhandlungen, die Priesterämter und all diese Dinge, die Opferhandlungen, Tieropfer und was alles im Alten Bund dargebracht wurde. Und das waren ja alles Vorschattungen auf Jesus, ja? Diese Tieropfer und Räucheropfer und Speisopfer und Trankopfer und was es alles gab. Also, ich zitiere MacArthur, er erfüllte das Zeremonialgesetz, weil er die Verkörperung alles dessen war, worauf die Vorbilder und Symbole des Gesetzes hindeuteten. Ich sage also nochmal, die Tieropfer und Trank- und Speisopfer, Rauchopfer und was es alles gab im Alten Bund, sie waren nur Vorschattungen, Hinweise auf den kommenden Messias Jesus Christus. Und nachdem er nun gekommen ist, erfüllt er das. Und John MacArthur schreibt noch als drittes, er erfüllte das richterliche Gesetz, indem er Gottes vollkommene Gerechtigkeit personifizierte, seiner Person. Er war als einziger auf Erden ohne Sünde, als einziger Mensch, als der Sohn Gottes. Keiner hat wie er das alles vollkommen halten können. Und dafür wollen wir ihm auch danken. Wir kommen nun zu Matthäus 5, Vers 21 bis 26. Matthäus 5, 21 bis 26 in der Bergpredigt. Der Herr Jesus spricht: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichtes schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt Hohlkopf oder Nichtsnutz oder Esel, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, More, das heißt gottloser Narr, Tor, der ist des Hohen Rats schuldig, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und erinnerst dich dort, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Sei wohlgesinnt deinem Widersacher oder auch deinem Prozessgegner, bald, solange du noch mit ihm auf dem Wege bist, damit dich der Widersacher nicht überantworte dem Richter und der Richter dem Diener und du in den Kerker geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Quadrans bezahlt hast. Luther übersetzt Heller oder auch Groschen, Quadrans, die kleinste römische Münze der damaligen Zeit. Gehen wir aber der Reihe nach vor. Es ist eine große Herausforderung, auch heute wieder, für uns und für mich persönlich, was wir hier aus dem Munde des Herrn gehört haben. Eine Frage an uns: Wo beginnt das Töten? Wann beginnt das Töten? Wo fängt das an? In den Gedanken oder, die Bibel würde sagen, im Herzen. Aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, Mord, Ehebruch, Diebstahl und so weiter. Der Herr Jesus sagt es auch in den Evangelien. Wo setzt sich das Töten fort? Wenn es einmal in Gedanken da ist, oftmals setzt sich es dann fort in Worten zunächst. Wir haben es gerade gehört. Und wo findet es seinen Abschluss? Durch die Tat. Herz, Worte, Tat. Eine Stufe der Schuld, eine Steigerung der Schuld. Das will uns der Herr Jesus Christus hier sagen. Wir haben letztes Mal gehört, Jesus hebt das Gesetz nicht auf, sondern er erfüllt es. Er erfüllt es in seiner Person, indem er selber die vollkommene Gerechtigkeit am Kreuz auf Golgatha gebracht hat, indem er völlige Sühne für unsere Schuld erwirkt hat. Und der Herr Jesus Christus bringt den ursprünglichen Willen Gottes zur Geltung, ohne rabbinische und sonstige menschliche Verfälschung, Erweiterung oder Verkürzung. Und deshalb stehen jetzt hier, auch in den folgenden Aussagen in der Bergpredigt, immer wieder die Gegenüberstellungen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Wer kann so reden? Wer kann das tun? Nur jemand, der höher steht als Mose, der höher steht als alle Menschen, der Messias. Bereits hier offenbart sich der Herr Jesus Christus als der Messias, der Christus, der Erlöser, der Sohn Gottes. Nur er hat die Autorität und Vollmacht zu sagen, ich aber sage euch. Es ist eine einzigartige Vollmacht. Ein Beweis seiner Gottheit. Was sagt er als erstes? Du sollst nicht töten, wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Beziehungsweise er zitiert das. Übrigens, die Alten, das ist nicht abwertend gemeint, wie man es heute vielleicht so salopp sagt, ja, sondern es ist das alles, was vorausgegangen ist, bevor Jesus gekommen ist. Die Offenbarung Gottes an Mose und was dann auch in der Auslegung daraus gemacht wurde. Denn es ist nur der erste Teil dieses Zitats, direktes Zitat aus 2. Mose 20, beziehungsweise auch 5. Mose. Du sollst nicht töten. Die Fortsetzung dann sind gewisse Anwendungen des Gerichts schuldig sein, die natürlich sich aus dem Alten Testament ergeben. Warum beginnt der Herr Jesus gerade hier mit dem Tötungsverbot? Es ist der Punkt, wo die meisten Menschen meinen, daran sind wir nicht schuldig. Ich habe noch keinen umgebracht. Ja. Das ist das, was vielleicht am allerweitesten weg scheint von uns selber, dass wir darin hätten schuldig werden können. Wenn es jetzt heißen geht, oder würde, du sollst nicht lügen, da wird vielleicht jeder zugeben müssen, das habe ich auch schon mal gemacht, oder nicht. Ja. Oder sollst nicht Schlechtes reden über andere, oh, habe ich das noch nie gemacht, Fragezeichen. Aber hier, du sollst nicht töten, ja, da habe ich eine weiße Weste, ein reines Herz. So könnte der Mensch denken. Und deshalb bringt der Herr Jesus auch hier den ursprünglichen Gotteswillen zum Ausdruck. Das Töten beginnt bereits im Herzen und in den Worten. Er zeigt uns, ihr alle seid Mörder. Ich muss das erklären und zunächst vielleicht noch sagen, es gibt einen Unterschied auch im Alten Testament zwischen Mord und Totschlag. Mord ist eine vorsätzliche Tat, die dazu dient, den anderen ganz gezielt zu beseitigen. Totschlag ist dann gegeben, wenn jemand stirbt, ohne dass es beabsichtigt war von demjenigen, der daran schuld ist. Es wird auch im Alten Testament werden Beispiele gebracht, zum Beispiel wenn zwei im Wald arbeiten und da haben beide ihre Werkzeuge oder Äxte in der Hand und einem rutscht die Axt oder das Beil aus und fährt dem anderen so an den Kopf, dass er stirbt, dann war das unabsichtlich. Das gilt nicht als Mord, sondern als Totschlag. Mord aber ist, wenn jemand vorsätzlich aus Hass, Neid, Eifersucht oder Zorn umgebracht wird. Wir lesen dazu 2. Mose 21, Vers 12. Da steht: Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll des Todes sterben. Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Auch hier gilt das alttestamentliche Gesetz. Aber nicht über das Maß hinaus. Aber wenn jemand jemanden bewusst tötet, der soll auch getötet werden nach alttestamentlichem Gesetz. Da gab es noch ganz klar die Todesstrafe im Alten Bund. Dann heißt aber in Vers 13, hat er ihm aber nicht nachgestellt, also hat er nicht vorsätzlich versucht, ihn zu töten, sondern hat Gott es seiner Hand widerfahren lassen, praktisch als Unglück, als Panne, die nicht beabsichtigt war. So will ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen kann. Und so gab es im Alten Bund Zufluchtsstädte, zu denen solche Menschen fliehen konnten, die jemanden nicht vorsätzlich getötet hatten, damit sie nicht die Rache der Angehörigen erreichen sollte. Das wird auch im alttestamentlichen Gesetz geregelt. Dann heißt es aber noch in Vers 14 weiter, wenn aber jemand an seinem Nächsten frevelt und ihn mit Hinterlist umbringt, so sollst du ihn von meinem Altar wegreißen, dass man ihn töte. Es gab die Zufluchtsmöglichkeit, auch die Hörner des Altars zu packen, um nicht getötet zu werden durch die Rächer. Aber wenn jemand vorsätzlich und mit Hinterlist jemand umgebracht hat, dann soll auch das nicht gelten. Dann durfte man ihn sogar von diesem heiligsten Altar wegreißen und Gerechtigkeit geschehen lassen. Also soweit, dass wir verstehen, was mit Töten alles gemeint sein kann. Ja, auch hier wird im Alten Bund bereits unterschieden zwischen vorsätzlichem Mord und unabsichtlichem Totschlag. Natürlich gilt, wir sollen überhaupt nicht töten, Menschen. Wir sollen überhaupt nicht Menschen töten, ja, das ist ganz klar. Auch nicht durch Totschlag, aber das hat man leider nicht immer unter Kontrolle dann, wenn so etwas unabsichtlich geschieht durch ein Unglück. Tötung eines Menschen ist auf jeden Fall Schuld. Dann, also sollte nicht sein, so muss ich mich ausdrücken. Schuld ist es dann, wenn es vorsätzlich geschehen ist. Gott ist ein Gott, der das Leben des Menschen möchte. Nun aber verschärft der Herr Jesus das, was gesagt ist, mit vorsätzlichem Mord. Das wird hier verschärft, nicht der Totschlag, ja, sondern der vorsätzliche Mord. Und dieser Mord beginnt bereits im Herzen. Und zwar durch Hass, durch Neid, durch Eifersucht und durch Zorn. Zorn als letzte Zuspitzung aller dieser negativen Äußerungsweisen oder vielleicht schon Eigenschaften. Bei manchen Leuten sitzt sich das so tief, Hass, Neid und Eifersucht, dass es schon zu einer Charaktereigenschaft geworden ist. Die richtige Verbitterung, dass man nicht mehr von seinem Hass frei wird. Es ist etwas Furchtbares. Deshalb ruft uns die Bibel immer wieder auf, lasst euch ein Herz aus Fleisch schenken und lasst euer Herz aus Stein zerbrechen. Lasst es durch die Liebe Christi aufweichen. Zwei Beispiele. Zunächst Eifersucht und Neid. Vielleicht ist ein Mitarbeiter im Betrieb besser als ich. Oder ein Mitschüler in der Klasse schreibt bessere Arbeiten als ich. Oder ein Sportler im Verein bringt bessere Leistungen als ich. Und ich kann nicht der Erste werden. So denken Menschen. Was geschieht dann manchmal? Man wünscht sich diesen Konkurrenten, der einem immer den ersten Platz verbaut, weg. Der soll einfach nicht mehr da sein. Ist das nicht auch schon Mord in Gedanken? Auch schon solche Dinge? Eifersucht? Neid? Oder Beispiel für Hass und Zorn. Jemand hat mich beleidigt, hat mich verletzt, hat üble Dinge über mich behauptet. Ich habe es gerade diese Woche erleben müssen, auch am eigenen Leibe wieder, in einer Zeitschrift Idea, wenn es jemand mal nachlesen will, in den Leserbriefen. Was tut man? Wie geht man damit um? Schlägt man dann mit den gleichen Waffen zurück? Oder wünscht man diesem Menschen dann Böses? Nein, es ist uns ganz klar, wir beten für diese Menschen. Denn wenn sie daran lügen, dann wird der Herr selber auch eingreifen. Und wir sollen von uns aus nicht uns rächen. Wenn wir polemisch angegriffen werden, das geschieht ja heute immer öfter, auch leider zwischen Christen, dann gilt es in Sachlichkeit und auch in der gebotenen Liebe zu antworten, darauf zu reagieren. Denn wenn wir das nicht tun, dann gewinnt der Feind Macht über uns. Ja, so betet auch jetzt auch gerade für mich. Es ist nicht immer leicht, mit solchen Angriffen von Menschen zu leben, vor allem dann, wenn sie übertrieben oder unzutreffend sind. So ist das Thema. Es ist interessant, dass der Herr mir gerade diese Woche diesen Predigttext aufgelegt hat. Ich hatte nämlich schon die Antwort, wie ich darauf reagieren soll. Wir sehen, es ist ein lebendiger Gott. Er gibt uns genau dann sein Wort, wenn wir es brauchen, das richtige Wort zur rechten Zeit. Für mich immer wieder auch ein Gottesbeweis, weil ich solche Führungen am laufenden Band erleben darf. Es ist also wunderbar. Letztendlich habe ich mich gefreut drüber. Genau in dieser Woche habe ich dieses Wort euch auslegen dürfen. Und gerade da hat der Herr diese Angriffe aufgespart bis zu diesem Zeitpunkt. Da wurde also behauptet, ich sei Sektenführer einer Untergrundkirche und. Ihr wisst ja selber, dass das nicht stimmt. In einer christlichen Zeitschrift. Nun aber kommt das Nächste. Zwei Fragen, die sich im Zusammenhang mit diesem Text stellen. Beschränkt sich das Nicht-Zürnen nur auf Brüder, also auf Mitchristen, oder bezieht sich es auch auf andere Menschen? Und die zweite Frage ist, gibt es nicht auch einen heiligen Zorn? Wie steht es denn dann damit? Die Fragen sind mir also gekommen, als ich das gelesen habe, und ich habe mich auch damit beschäftigt. Zum Ersten beschränkt sich das Nicht-Zürnen sollen, wo man ja des Gerichts schuldig wird sonst, auf Brüder, also auf Mitchristen. Nun, ich würde sagen, der Herr Jesus sagt hier ja ganz klar immer wieder, wer seinem Bruder zürnt, also schon in erster Linie denke ich auch auf Brüder. Wobei ich Bruder hier, manche sehen es als leibliche Brüder, das mag auch sein, aber ich denke, es geht hier zunächst einmal um die geistlichen Brüder, um die Geschwister in der Gemeinde Jesu. Wenn da Zorn ist zwischen Geschwistern, dann kommt das einem Mord gleich. Ist uns bewusst, was das bedeutet. Und deshalb will der Herr Jesus immer wieder, dass wir uns versöhnen, dass wir Dinge aus dem Weg räumen, gerade auch vor dem Mahl des Herrn. zwischen Brüdern, zwischen Schwestern, ja, ist der Zorn besonders verwerflich. Da doch in Christen der gleiche Heilige Geist wohnt, wenn sie wirklich gläubig sind. Es ist ja der gleiche Heilige Geist, der in den wiedergeborenen Christen wohnt. Der Geist Gottes kann sich ja nicht selber bekämpfen. Er kann nicht mit sich selber uneins sein oder sich gar durch Zorn töten. Der Herr Jesus bringt auch mal dieses Beispiel. Ja, ein Reich, das mit sich uneins ist, wird vergehen. Also zwischen Christen kann kein dauerhafter Zorn, sage ich mal, vorsichtig sein. Das muss ausgeräumt werden. Ich denke, also es bezieht sich zunächst, so wie es auch der Herr hier direkt sagt, auf Brüder und auch Schwestern. Aber ich denke, als Christen sollten wir auch gegenüber Ungläubigen vergebungsbereit sein. Und zwar, um ihnen ein Zeugnis von der Liebe Jesu zu geben, dass wir auch da nicht mit Zorn begegnen. Nun, die zweite Frage, die ich da gestellt hatte, gibt es nicht auch einen heiligen Zorn, gerade auch gegenüber der Welt, gegenüber den Ungläubigen, die uns verspotten, verlachen, bekämpfen, vielleicht sogar verfolgen? Nun, es gibt tatsächlich in der Bibel auch immer wieder diesen heiligen Zorn Gottes, dass Gott selber zürnen kann, und zwar über Sünde, über Abfall, über Götzendienst. Gott selber zürnt als gerechter und heiliger Gott. Aber ich werde gleich sagen, der Herr Jesus hat auch gezürnt, als er den Tempel gereinigt hat. Aber er hat dabei keine Menschen verletzt. Er hat die Tische umgeworfen, aber er hat niemanden getötet oder misshandelt. Das ist wichtig zu beachten. Und wenn wir heute über manche Gotteslästerung in den Massenmedien, in der Gesellschaft, geradezu einen heiligen Zorn empfinden, ich weiß nicht, ob es euch nicht auch so geht manchmal, wenn man gewisse Dinge liest in den Zeitungen, dann soll es dabei, wenn wir zum Beispiel an Leserbriefe schreiben, allein um die Ehre Gottes gehen, nicht um die Rechtfertigung unseres eigenen Ichs, um eine Selbstrechtfertigung. Und auch wenn wir schreiben, sollten wir nicht den anderen zerstören, also nicht polemisch und lieblos schreiben, sondern in aller Sachlichkeit und Deutlichkeit durchaus Wahrheit und Liebe zusammenbinden zu einer Einheit, die zum Segen wird für alle, die es betrifft. Also, beim heiligen Zorn muss es allein um die Ehre Gottes gehen. Ein solcher Zorn darf Menschen nicht zerstören oder verletzen. Er darf nicht eigensüchtig sein und er sollte das Gericht Gott selber überlassen. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Er selber kann seinen Namen und wird seinen Namen verteidigen. Am Ende werden alle aufwachen, die heute denken, wir lästern Gott und nehmen keine Rücksicht. Zorn allerdings, auch wenn es ein heiliger Zorn ist, darf und soll kein Dauerzustand sein, dass wir wirklich in eine solche Eigenschaft uns hineinbringen, sondern auch hier gilt es, dass wir die Sonne nicht untergehen lassen, ehe wir verzeihen. Das gilt jetzt natürlich bezüglich Christen wieder oder bezüglich Einzelpersonen. Bei diesen weltlichen Dingen müssen wir die Wahrheit durchaus verteidigen in den weltlichen Fragen. Wie schwer nun dieses zu fassen ist, das zeigt auch die Auslegungsgeschichte dieses Textes. Ich weiß nicht, wie es in euren Übersetzungen heißt. Bei manchen Übersetzungen ist hier noch eingefügt, in Vers 22, wer seinem Bruder ohne Grund zürnt. Steht es bei jemandem so? Das steht bei einem Teil der Handschriften. Es ist meines Erachtens, nach meiner Erkenntnis, ein späterer Einschub, um diese Aussage abzumildern. Das ist also typisch menschlich, ja, dass man das abmildern möchte und sagt, es gibt doch einen begründeten Zorn, ja, aber wenn es ohne Grund ist, wenn es keinen Anlass gibt, dann dürfen wir nicht zürnen. Es ist eine schwierige Frage natürlich. Ein unbegründeter Zorn ist auf jeden Fall verwerflich, das würde ich auch sagen, ja, wenn es gar keinen wirklichen Anlass oder Grund gibt. Ein solcher Zorn ist verwerflich, aber auch ein begründeter Zorn, so möchte ich sagen, darf kein Dauerzustand sein. Sonst werden wir zu zornigen Menschen. Versteht ihr? Und so ist Zorn letztendlich doch etwas Negatives. Und deshalb, ich wiederhole nochmal, sagt uns das Wort in Epheser 4, Vers 26. Ich lese es einmal wörtlich vor. Epheser 4, Vers 26. Zürnt ihr, dann sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Lästerer. Also, wir können als Christen auch einmal zürnen, wenn es begründet ist, wenn der Name Gottes verspottet wird. Aber dann sollen wir nicht sündigen, die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen lassen, sondern in Liebe und Sachlichkeit dem entgegentreten. Denn Zorn bringt uns, wenn er nicht bereinigt wird, vor das Gericht. Denn auch der Mörder wird verurteilt. Es steht hier, wer seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Der Mörder wird verurteilt und auch der Zürnende, wenn er nicht dann umkehrt und sich ein weiches, ein versöhnungsbereites und liebevolles Herz schenken lässt. Ich hoffe, es war verständlich. Es ist keine so einfache Frage. Ja? Also wann ist Zorn noch begründet? Wann wird er zur Sünde? Ich habe versucht, einige Kriterien zu nennen. Nun aber kann sich der Zorn auch steigern, und das ist die nächste Stufe hier, zur Beschimpfung, wenn es nicht mehr nur im Herzen ist, sondern dann schon anfängt auszubrechen, in Worten zunächst. Und da stehen hier zwei Schimpfworte im Aramäischen, die hier wiedergegeben sind, auch Griechisch, Raka ist, denke ich, Aramäisch, ich muss nochmal nachschauen. Also Raka steht hier im Urtext. Wer zu seinem Bruder sagt, Raka, der ist des Hohen Rats schuldig. Raka heißt also, so wie bei uns heute, Esel, Hohlkopf, Dummkopf oder Idiot. Ja, das sind solche Begriffe, die ja heute geläufig sind. Und der Herr Jesus sagt ja deutlich, wer das zu seinem Bruder sagt, der ist des Hohen Rats schuldig. Der Hohe Rat war das Synhedrium, das höchste jüdische Gericht, das auch Jesus Christus angeklagt und menschlich gesehen verurteilt hat. Und das wurde nur bei schwerwiegenden Fällen einberufen. So schwerwiegend bezeichnete Herr Jesus hier die Schimpfworte, dass sogar das Synhedrium, das höchste jüdische Gericht, einberufen werden soll. Bei Schimpfworten, wir haben richtig gehört, wie sollten wir hier mit unserer Sprache umgehen? Wie oft haben wir nicht auch hier vielleicht schon versagt und haben uns hinreißen lassen zu vielleicht noch schlimmeren Schimpfworten als dem, was hier beschrieben ist. Das sind ja, wenn man es heute sieht, fast noch harmlose Schimpfworte im Vergleich zu dem, was man heute dauernd etwa auf Schulhöfen oder auf Straßen hört. Aber bereits hier ist man das Synhedrium schuldig. Und das Synhedrium wurde nur, wie gesagt, bei schlimmen Vergehen angerufen und hat dann in der Regel sogar die Todesstrafe ausgesprochen. Auch im Falle Jesu, wo man ja fälschlich behauptet hatte, er sei der Gotteslästerung schuldig. Nur als Beispiel, was uns sicher jetzt bekannt ist, nicht? Sicherlich bekannt ist. Also bei schwerwiegenden Fällen wurde das Synhedrium einbezogen und hat dann sehr oft die Todesstrafe ausgesprochen. Und deshalb bringt der Herr Jesus hier diesen drastischen Vergleich. Ja? Wer zu seinem Bruder sagt, Idiot, ist des Todes schuldig. Ist uns das bewusst? Wir können da nur sagen, wir können es aus uns nicht halten. Ja? Wir brauchen die Erlösung, die Gnade. Die Bergpredigt führt deshalb zur Passionsgeschichte, zur Passion hin. Das heißt, der Berg der Seligpreisungen führt zum Berg von Golgatha hin. Anders können wir das überhaupt nicht verstehen und leben. Was jetzt keine Entschuldigung sein soll, ja, versteht mich recht. Aber wir sehen, wie hoch der Maßstab Gottes ist. Und noch eine Steigerung jetzt. Wer sagt Moré, das heißt, du gottloser Narr, das ist der Tor aus den Sprüchen, der praktisch gegenübersteht dem Weisen, ja, der Tor. Und was wartet auf den Toren in den Sprüchen? Die Verdammnis, das höllische Feuer. Und wer das aber zu seinem Bruder sagt, du bist ein Verdammter, du bist ein gottloser Narr, wer das zu seinem Bruder sagt, hier steht ja auch ganz gezielt Bruder wieder, der ist selber, so setze ich jetzt ein, selber des höllischen Feuers schuldig. Denn man spricht damit dem Bruder, der doch auch gläubig ist, die Seligkeit ab, indem man ihn so beschimpft und sagt, du bist im Grunde ein Tor, du weißt nichts von Gott und seiner Weisheit. So sollen wir Brüder und Schwestern nicht beschimpfen. Der ist des höllischen Feuers schuldig. Da steht im Urtext, die Gehenna, das kommt von dem Tal Hinnom im Süden Jerusalems, und dort wurden dem Moloch-Götzen Kinderopfer dargebracht, etwa zur Zeit der Könige Ahas und Manasse. Und das hat immer gebrannt und war immer ein Bild für das ewige Feuer in der Verdammnis. Da kommt der Begriff Gehenna her. Und hier wird ausdrücklich das noch verstärkt durch den Begriff Feuer, des höllischen Feuers, des Feuers in der Gehinnom, die Feuerhölle. Das geht also noch eine Stufe weiter, nicht nur die Todesstrafe, sondern dann auch sogar noch die ewige Verdammnis. Wer den anderen, der gläubig ist, als Ungläubigen darstellt, der ist des höllischen Feuers schuldig und ihn so beschimpft. Es gibt sicherlich Lehrunterschiede zwischen Christen, aber auch hier sollten wir in Sachlichkeit und Liebe ringen um die Wahrheit von der Schrift her. Das ist etwas anderes. Aber hier, der Herr Jesus wehrt hier Beschimpfungen ab. Wenn polemisiert wird, wenn Menschen mit Totschlagkeulen niedergemacht werden, die doch alle Christen sein wollen und sich dann gegenseitig polemisch und lieblos und ohne Sachlichkeit und Liebe bekämpfen. Deshalb mögen wir uns da immer wieder auch prüfen lassen, auch ich, dass wir versuchen, diese Dinge in Liebe und Sachlichkeit zu führen, auch wenn Auseinandersetzungen manchmal unvermeidlich sind, gerade auch als Sektenbeauftragter, da kommt man ja nicht drum rum. Also ich fasse soweit zusammen, die Aussagen unseres Herrn Jesus sind radikal. Das heißt, sie gehen an die Radix, lateinisch Radix, die Wurzel. Ja, sie sind Wurzel bezogen, auf die Wurzel des Herzens, auf die Wurzel der Sünde bezogen. Die Wurzel des Mordens wird aufgedeckt und verurteilt. Und der Herr Jesus sagt, keiner ist unschuldig, wir alle sind Mörder nach Gottes heiligem Maßstab. Und der Weg führt deshalb von der Bergpredigt zur Passion, vom Berg der Seligpreisungen zum Hügel Golgatha. Und wir, wie gehen wir mit unseren Gedanken um, mit unseren Empfindungen und Worten? Ist es uns bewusst, dass ein böses Wort eine gefährliche Waffe sein kann? Beleidigungen und Spott haben schon Kriege ausgelöst. Wir lesen hierzu Jakobus 3, Vers 2 bis 6. Jakobus 3, Vers 2 bis 6. Wir fehlen alle mannigfaltig. Wer aber auch im Wort nicht fehlet, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, dass sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, ob sie wohl so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wo der hin will, der es regiert. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib. Sie setzt des Lebens Kreis in Flammen und ist selbst von der Hölle entzündet. Eine deutliche Warnung, dass wir die Zunge im Zaum halten sollen, mit Gottes Hilfe. Wir wollen den Herrn bitten, dass er unsere Herzen, Gedanken, Empfindungen und Worte reinigt und uns vor dem Fall bewahrt und beim Aufstehen hilft. Nun kommen wir zu Vers 23 bis 26, der positive Weg zur Versöhnung. Hier geht es jetzt um das Positive. Ja? Auch hier geht es um das Herz, nicht um äußere Handlungen. Der Herr sagt ja, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und wirst dort eingedenk, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe, geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. In Hosea 6, Vers 6 lesen wir, Gott spricht, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Worum geht es? Geht es darum, dass wir Opferhandlungen vollziehen, äußere Rituale, oder dass unser Leben in Ordnung ist, dass unsere Beziehung zu Gott, dem Herrn stimmt und zum Bruder und zur Schwester. Natürlich geht es in erster Linie darum, dass unser Leben vor Gott in Ordnung kommt und dass wir versöhnungsbereit sind. Wozu dienten denn die Opfer im Alten Bund? Sie dienten dazu, Gott Dank zu bringen für seine Güte, für seine Durchhilfe, auch für Heilung und all diese Dinge. Sie dienten zur Sühnung von Schuld, ganz zentral, vor allem auch am großen Versöhnungstag, wo der Sündenbock in die Wüste hinausgeschickt wurde, um nun symbolisch die Schuld des Volkes wegzutragen. Der wirkliche Sündenbock allerdings war dann erst Jesus Christus. Er hat das dann erfüllt durch seine Kraft, auch für die Menschen des Alten Bundes, die an Gott und seine Vergebung geglaubt haben. Und weitere Bedeutung der Opfer und die zentrale Bedeutung ist die Wiederherstellung der zerstörten Gemeinschaft mit Gott. Praktisch auch durch die Beseitigung der Sünde, durch die Sühnung der Schuld, Gemeinschaft mit Gott wieder zu ermöglichen. Wie aber kann man ruhigen Gewissens opfern, wenn die Gemeinschaft mit dem Nächsten zerstört ist und zerstört bleibt? Das ist Heuchelei und dagegen spricht sich das Wort Gottes aus. So auch in 1. Johannes 4, 1. Johannesbrief 4, Kapitel 4, Vers 19 bis 21. Da sagt, Moment, ich habe jetzt, ja, richtig, Vers 19 bis 21. Lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, auch hier wieder der Bruder, ja, hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Also Gott ist ja unsichtbar und es ist, denke ich, viel schwerer, jemand Unsichtbares zu lieben, als jemand Sichtbares. Ja? Wir sind auch froh, dass unsere Frau sichtbar ist, ja? Dass diese Liebe auch ganz konkret erfahrbar ist und austauschbar. Aber bei Gott unsichtbar, manchmal kann das auch einfacher sein, ja, weil man damit nicht in Konflikt kommt mit jemandem Unsichtbarem, der für uns unsere Augen hier noch nicht sichtbar ist. Aber das ist eben Heuchelei. Wir sollen gerade den Bruder, der sichtbar ist, lieben, sonst werden wir zu Heuchlern und können viel von Gottes Liebe reden und es hat keine Realität. Ich weiß, wie schwer das ist, liebe Geschwister. Mit Menschen umzugehen ist viel schwieriger als mit Gott in gewisser Weise, ja. Weil da auch viel Versagen und Schuld ist, bei jedem, auch bei dem, mit dem wir vielleicht noch im Streit und Clinch leben. Ich werde darauf noch eingehen. Gott überfordert uns auch nicht. Ich möchte es gleich noch ausführen. Aber wir sollen also nicht nur sagen, wir lieben Gott, sondern wir sollen auch den Bruder, die Schwester lieben im christlichen Sinne. Auch hier geht es wieder um den Bruder vorrangig. Und sicherlich auch die Liebe zu Menschen, dass wir nicht sie mit Hass überziehen, auch generell. Aber bei dem Bruder, da fängt es an. Nun aber steht hier noch etwas, was wirklich wie eine Überforderung aussehen kann. Ich soll nicht erst dann hingehen, wenn ich etwas habe gegen den Bruder, sondern wenn ich den Eindruck habe und es mir vor dem Opfer einfällt, dass er etwas gegen mich hat. Ja, wie kann ich denn wissen, wer etwas gegen mich hat? Ich kann das gar nicht wissen von allen Menschen. Es gibt bestimmt viele Menschen, die etwas gegen mich haben. Bin ich ziemlich sicher. Ich habe auch viel geschrieben und manche Kritik, auch an Sekten und so weiter. Da gibt es viele Menschen, aber ich kann nicht um jeden Einzelnen wissen. Aber wenn mir Gott jemand aufs Herz legt, bevor ich eine Gabe zum Altar bringe, dann sollte ich das bereinigen. Wenn uns der Herr das aufs Herz legt und deutlich macht, ganz konkret diese Person, da müsste ich jetzt etwas klären. Zwei Fragen dazu auch wieder. Was soll ich denn tun, wenn der Bruder oder die Schwester die Versöhnung nicht will, nicht annehmen will, nichts davon wissen will? Und die zweite Frage, wie sieht das heute praktisch aus, wo wir doch keine Tempelopfer mehr bringen? Nun zum Ersten, wenn der Bruder die Versöhnung nicht will, was tue ich dann? Hierzu gibt es auch eine ganz klare biblische Regel in Römer 12, Vers 18. Römerbrief 12, Vers 18. Und wir sehen, die Heilige Schrift legt sich selber aus. Wir müssen nur uns hier auskennen und viel studieren drin und uns leiten lassen vom Geist Gottes. Da steht, Ist es möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Soweit es an euch liegt. Wir sollen den ersten Schritt tun. Wir sollen das von uns aus Mögliche tun, auf den Bruder, die Schwester zuzugehen. Was der andere dann tut, das liegt in Gottes Hand und auch in der Verantwortung des Betreffenden. Darauf haben wir dann keinen Einfluss mehr. Ich habe das auch im Leben mehrfach praktiziert. In einzelnen Fällen hat auch der andere dann versöhnungsbereit reagiert, in anderen Fällen leider nicht. Aber darauf habe ich dann keinen Einfluss mehr. Versteht ihr? Wir können den anderen nicht zwingen, dass er sich mit uns versöhnen muss. Das erwartet Gott auch nicht. Aber wir sollen zeigen, wir sind versöhnungsbereit. Zum Zweiten, wie sieht das heute praktisch aus, wo wir keine Tempelopfer mehr bringen? Nun, heute ist vergleichbar damit, so denke ich, das Mahl des Herrn. Ja? Auch da kommen wir praktisch zum Herrn. Und das Mahl des Herrn oder auch Abendmahl, wie man es bezeichnet, ist ja eine Erinnerung an das Opfer Jesu am Kreuz auf Golgatha. Und es ist gut, wenn wir auch hier, wenn uns einfällt, da ist was noch nicht bereinigt, erst versuchen, die Verhältnisse zu klären und dann das Mahl empfangen. Dass wir gläubig mit gereinigtem Gewissen zum Mahl des Herrn gehen. Wie schon gesagt, wir sollen tun, so viel an uns liegt. Und bei bleibender Unversöhnlichkeit von Seiten des anderen dürfen wir trotzdem zum Mahl des Herrn gehen, ist meine Erkenntnis. Oder ist es nicht so richtig? Ich habe ja gesagt, so viel an uns liegt. Wenn der andere partout nicht will, das ist dann seine Schuld vor Gott, nicht mehr meine Schuld. Und dann darf ich zum Mahl des Herrn gehen. Nun, Vers 25 noch abschließend. Luther übersetzt, sei willfährig deinem Widersacher. Das trifft es nicht ganz. Man kann vielleicht etwas besser sagen, sei wohlgesinnt deinem Widersacher. Bald, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, auf dass dich der Widersacher nicht überantwortet dem Richter, der Richter dem Diener und du in den Kerker geworfen wirst. Nun, hier geht es, der Herr Jesus gebraucht hier ein Bild für eine Aussage, die noch tiefer geht. Ich werde das noch ausführen, aber zunächst geht es hier um den Prozessgegner. Es gibt ja auch heute leider viele Prozesse, leider auch zwischen Christen oder die sich so nennen. Wie schnell ist man hier bei juristischer Beratung und so geht es ja nicht, da muss ich jetzt zum Anwalt gehen und all diese Denkweisen sind auch bei Christen heute leider nicht mehr selten. Nicht mehr selten. Was sagt uns denn hier die Heilige Schrift grundlegend? Ich habe manchmal den Eindruck, das ist überhaupt nicht mehr bekannt, was hier in Römer 6, Vers 1 bis 8 steht. Wie darf jemand unter euch, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Also praktisch innergemeindlich. Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden, wie viel mehr über die zeitlichen Güter? Ihr aber, wenn ihr über zeitlichen Gütern rechtet, so nehmt ihr solche, die in der Gemeinde nichts gelten, und setzt sie zu Richtern, also weltliche Gerichte. Euch zur Schande muss ich das sagen, ist so gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der da könnte richten zwischen Bruder und Bruder, sondern ein Bruder rechtet mit dem anderen dazu vor den Ungläubigen. Welches Urteil will man denn bei den Ungläubigen erwarten, in geistlichen Fragen? Gar kein biblisches Urteil. Es ist ja schon ein Mangel an euch, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen tut ihr Unrecht und übervorteilt und das an Brüdern. Das ist doch ein deutliches Wort. Wir sollen also, irgendwelche Konflikte sind, auch gerade in der Gemeinde, das innergemeindlich klären, sagt uns das Wort Gottes. Nicht vor weltliche Gerichte ziehen. Ich habe auch schon mal gedacht, muss ich mich jetzt juristisch wehren gegen Verleumdungen, eine Verleumdungsklage machen? Der Herr hat mir gezeigt, nein, du sollst es nicht tun. Überlass das mir, hat mir der Herr gesagt, und so habe ich es dann auch gemacht. Und auch jetzt wieder, ich bin überzeugt, der Herr wird für uns streiten und wir werden stille sein. Und so wollen wir das auch immer wieder dem Herrn hinlegen, auch wenn uns Dinge widerfahren, wo wir denken, vor Gericht zu ziehen. Prüft das wirklich vor dem Herrn, bevor ihr so etwas tut. Der Herr Jesus sagt also, wir sollen wohlgesinnt dem Widersacher sein. versuchen, Versöhnung auch hier zu finden und lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Denn wer hier Erfahrungen hat, bei Prozessen vor weltlichen Gerichten, ich sage es mal etwas vorsichtig oder ungeschützt auch, geht es oft sehr ungerecht zu. Da werden Lügen und Halbwahrheiten sogar mit eidesstattlicher Versicherung aufgetischt. Ja, da kann alles behauptet werden, nur wenn eidesstattliche Versicherung darüber steht. Wie wird hier der Eid missbraucht? Wir werden darauf noch zurückkommen bei der Bergpredigt. Und sehr oft wird dann ein Vergleich gesucht. Da geht es dann gar nicht mehr um die Wahrheit, wer ist schuldig, wer nicht. Es wird einfach versucht, ein Vergleich. Das ist vielleicht sogar ein bisschen Richtung biblisch, Versöhnung gedacht. Aber der Wahrheit entspricht es eben auch nicht. Besser ist es schon, die Sache zu klären, der Wahrheit zum Recht zu verhelfen, aber auch immer die Versöhnungsbereitschaft zu zeigen. Der Herr Jesus redet sicherlich nicht der Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit. Das Wort, das möchte Gott nicht. Kein Unrecht. Aber der Barmherzigkeit und Versöhnungsbereitschaft räumt er den obersten Platz ein. Also es soll nicht Unrecht geschehen. Aber lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Lieber Barmherzigkeit erweisen als endlos sich streiten und dann noch womöglich vor weltlichen Gerichten. Es ist immer besser, eine außergerichtliche Lösung zu suchen, als dass man als Christ Prozesse vor weltlichen Gerichten führt. Der Herr Jesus selber hat sich vor dem weltlichen Gericht nicht gerechtfertigt. Er schwieg. Er hat nur dem Pilatus ein paar geistliche Wahrheiten gesagt, aber er hat sich selber nicht verteidigt. Oder täusche ich mich jetzt? Nein, er hat es nicht getan. Er hat geschwiegen und Pilatus hat sich gewundert. Ja. Doch dieser Vers 25 hat noch eine weitergehende, tiefere Bedeutung. Und zwar will dieses Wort uns sagen, wenn wir nicht zur Versöhnung mit unserem Nächsten bereit sind, dann wird die volle Härte des göttlichen Gerichtes über uns ergehen. Es geht hier um das göttliche Gericht. Ich wiederhole, wenn wir nicht zur Versöhnung mit unserem Nächsten bereit sind, dann wird die volle Härte des göttlichen Gerichtes über uns ergehen. Der Quadrans, der hier beschrieben ist, der letzte Quadrans oder Heller im Deutschen wird es übersetzt, der muss bezahlt werden. Und das war die kleinste römische Münze. Die Römer haben also gerade bei den Juden das herausgepresst in der damaligen Zeit. Das war ein eindrückliches Bild. Ja? Den letzten Quadrans, die letzte Münze werden sie auch aus euch herauspressen. Und hier ist jetzt ein Vergleich. Der Richter ist Gott, die Gerichtsdiener sind die Engel, das Gefängnis ist die ewige Verdammnis in diesem Bildwort. Wenn ihr nicht zur Versöhnung bereit seid, dann wird euch die volle Härte des göttlichen Gerichtes treffen. Gott wird den letzten Quadrans bei euch fordern, indem er euch in die Verdammnis bringt, wenn ihr nicht zur Versöhnung bereit seid. Versteht ihr den Vergleich? Und das steht auch in Matthäus 6, Vers 14. Wir werden das noch auslegen. So der Herr will und wir leben. Direkt nach dem Vaterunser. Wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. Das trifft mich jedes Mal wie ein Schlag, wenn ich das lese. Ja? Und es ist ein Appell, seid vergebungsbereit. Seid vergebungsbereit. Nicht nur, damit wir selber Vergebung erlangen, sondern einfach aus der Liebe Christi heraus. Es soll auch hier jetzt nicht der Egoismus im Vordergrund stehen. Sondern dass wir wirklich mit dieser Liebe des Herrn erfüllt werden, dem anderen so zu vergeben, wie Gott uns vergeben möchte und auch am Kreuz vergeben hat für alle, die zu ihm kommen. Gott will, dass wir dem anderen vergeben, dann wird auch er uns vergeben. Glückselig sind die Friedensstifter, haben wir gehört. Und ich stelle jetzt abschließend noch die wenigen Fragen an uns. Sind wir zur Versöhnung bereit? Auch heute gibt es jemanden, auf den wir mit vergebendem Herzen und ausgestreckter Hand zugehen sollten. Jeder prüfe sich selbst und handle. Amen. Lasst uns beten und aufstehen. Lieber Herr Jesus, wir haben jetzt ja Schweres gehört, Herr. Und ich denke, jeder von uns ist bewegt von diesen Worten, die du uns hier überliefert hast, Herr, durch deine Boten. Herr, fang du bei mir an und bei jedem von uns, dass wir sehen, wo wir Versöhnung suchen müssten mit Brüdern und Schwestern. Herr, hilf du und vergib auch mir mein Versagen, wo ich in Worten, Gedanken und Taten schuldig geworden bin. Herr, reinige auch mein Herz und hilf jedem von uns, dir ähnlicher zu werden. Amen.